Seid ihr bereit? Ich bin bereit und die Welt geht los.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 29. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über Interstellar von Christopher Nolan, einen der meist erwarteten Filme des Jahres 2014 und die neue amerikanische mit Kritikerlob überschüttete Fernsehserie The Affair. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Danke, danke.
Hallo. Ich steige direkt ein mit der neuen Film in News. YouTube startet, das ist gar keine Film-News, egal, einen eigenen Streaming-Service für 10 Tacken im Monat. Google Play Music ist auch noch mit dabei und exklusive Videos. Was sagt ihr dazu?
Krass, echt?
Oh, nicht.
Hab ich nichts, wüsste ich nichts von.
Was für Videos soll man da kriegen?
Ja, ganz exklusive Videos, exklusive Musikvideos, wahrscheinlich in noch besserer Qualität. Man weiß es okay. Nicht genau, das wurde angekündigt. Google ja. Play hast du ja zum Beispiel, Dr. Eck, ne? Ja. Dieser Musikdienst, der ist mit dabei auch. Also du musst ja. Quasi nur einmal 10 Euro zahlen und kannst dann auch wie bei Spotify halt Mucke unterwegs hören und kriegst auch noch exklusive Videos. Weiß ich nicht, interessiert mich ein Scheiß, aber für dich ist das interessant, kriegst du noch
Videos. Ich habe ja damals Google Play Music schon ganz am Anfang abonniert und zahle deswegen nur 8 Euro.
Oh. Ja. Diesen Deal gibt es jetzt auch, wenn man eine Einladung bekommen hat dazu, keine Ahnung, wo man die herkriegt, dann zahlt man auch nur, glaube ich, lebenslang 8 Euro.
Okay, ja gut, aber ja, kann man da auch Serien gucken? Nee.
Nee,
kann man, ja, okay.
Kann man nicht.
Tschüss.
So, The Snowden Files von Oliver Stone ist angekündigt und Joseph Gordon-Levitt spielt Edward Snowden.
Na bitte.
Zu früh, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde auch, also...
Das ist doch noch nicht mal richtig durch, was da mit dem Kollegen passiert, was soll das?
Ich weiß nicht, wie wollen sie den Film denn zu Ende führen eigentlich? Ja. Also, Liebesgrüße aus Moskau.
Einmal ist ja jetzt Citizen Four rausgekommen, der ja auch ziemlich gute Kritiken bekommt, ist schon im Kino. Der ist ja quasi die richtige Geschichte von Edward Snowden. Und dann gab es ja diesen Film über Julian Assange mit Benedict Cumberbatch.
Ja.
Der, ich habe vergessen, wie der heißt, die vierte Gewalt oder so. Aber... ja, genau, also es ist ein bisschen, ja, diese Biopic-Nummer mit Leuten, die noch sogar noch am Leben sind, wird einfach weitergeführt. Damit hat ja Assange damals gesagt, dass der Film richtig scheiße ist und überhaupt nichts mit
durchgeführt. Ich wollte gerade sagen, der war nicht so der Renner irgendwie, ne? Als der rauskam, keine Ahnung.
Nee.
Ja.
Nee.
Zu Recht.
Aber naja. Daniel Brühl war dabei, ne?
Nein, das stimmt. Ja, unser Mann vor Ort, ne?
Genau, unser vor Ort. Bei WikiLeaks. Weiterhin Homeland und The Affair, über die wir nachher sprechen, werden weitergeführt werden, um Staffeln erneuert. Habt ihr Homeland geguckt?
Nee, nicht mal.
Ja, aber The Affair habe ich geguckt.
Ach, The Affair hast du geguckt? Ja, super, dann reden wir doch einfach da später nochmal drüber. Das passt ja ganz gut. Ja, von Homeland habe ich Gutes gehört, aber auch, dass es ganz so rassistisch sein soll. Ich weiß es nicht. Army-Kram
interessiert mich ganz wenig. Sachen.
Ja.
Genau. Na, man weiß es nicht so genau. Und das letzte ist, Quentin Tarantino sagt, er hört nach 10 Filmen auf. The Hateful Eight ist jetzt der 8. Film, den er macht. Und nach 10 Filmen sagt er, macht er einen Strich darunter, weil er die Leute nicht ewig nerven möchte mit seinem Scheiß, wenn man im Alter schlechter wird. Ich halte davon gar nichts, dass das stimmt.
Ja, ach, keine Ahnung. Ich sag mal, Howard Carpendale hat ja auch schon zweimal sein Ende angekündigt. Und er ist immer wiedergekommen. Und ja, also... meine Meinung zu Karriereenden. Ne?
Ja. Aber immerhin macht er jetzt The Hateful Eight. Er hat ja gesagt, er macht den Film nicht, nachdem das Skript geleakt ist und jetzt macht er ihn doch. Also sieht man ja, was für eine
Gehalt Geschichte.
Seine ja. Aussagen haben. Der kriegt sich ja. Schon wieder ein nach Film Nummer 10.
Wird schon.
Gut, dann gehen wir über zum ersten Thema und das ist Interstellar, der neue Film von Christopher Nolan und wirklich einer der meisterwartetsten Filme des laufenden Kinojahres, für mich auf jeden Fall. Nolan, ja. Der hat ja schon ewig Millionen Fanboys hinter sich, die ihm schon irgendwie Memento, The Prestige, The Dark Knight und Inception aus den Händen gefressen haben und ich muss sagen, Prestige, Dark Knight und Memento zählen auch für mich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Also ich war auch richtig gehypt auf diesen Film und bin jetzt wirklich auch gespannt, weil wir ja auch immer nicht wissen, wie wir die Filme fanden, was ihr dann dazu sagt. Aber worum geht's bei Interstellar? Und allein die Story zusammenzufassen, ist schon ein bisschen schwierig, vor allem, weil sie ein bisschen bescheuerter klingt, als sie, glaube ich, sein soll. Aber vielleicht ist sie wirklich auch so bescheuert. Das Ding ist, im Trailer wird ganz wenig verraten von Interstellar. Ne? Da sehen wir eigentlich nur so ein Farm-Setting, Matthew McConaughey, und dann sehen wir Weltraumreisen und wir wissen eigentlich gar nicht richtig, worum es geht. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen Spoiler-Teil zu diesem Film.
Ja.
Ich werde jetzt aber schon so ein bisschen erklären, was die Story ist. Also gehe über diesen Trailer hinaus, aber erzähle noch nicht die großen Wendungen, die es gibt. In Interstellar folgen wir dem Farmer Cooper, gespielt von Matthew McConaughey. Der ist ja gerade auch zu viel rumgekommen mit Dallas Buyers Club und True Detective. Und wir befinden uns in so einer, ja, postapokalyptischen Zukunft, weiß ich nicht, aber so eine mysteriöse Zukunft, in der die Erde ziemlich am Ende ist. Die Menschheit wurde durch den Rückgang der irdischen Ressourcen in so eine Bauerngesellschaft verwandelt. Cooper selbst ist Bauer und baut Mais an. Das ist das letzte überhaupt noch anbaubare Nahrungsmittel. Andere Pflanzen werden von Krankheiten oder auch von heftigen Sandstürmen dahingerafft. Und Cooper war selber früher mal NASA-Pilot und Ingenieur, aber die Erde braucht eben jetzt keine Wissenschaftler mehr, keine Intellektuellen und so weiter, sondern Farmer. Und Cooper lebt mit seinem Stiefvater, seinem Sohn und seiner Tochter Murph auf einer Farm. Und die superschlaue Murph eröffnet ihm eines Tages, dass ein Geist in ihrem Zimmer wütet und regelmäßig Bücher aus dem Schrank wirft. Das glaubt er natürlich nicht. Aber nach einem Sandsturm stellen Cooper und Murph fest, dass auf dem Boden ihres Kinderzimmers mit Sand einer Binärcode geschrieben wurde. Und dieser ergibt die Koordinaten einer NASA-Basis. Das wissen sie natürlich vorher noch nicht, aber sie folgen diesen Koordinaten und entdecken diese Basis dann. Und dort angekommen lernt Cooper seinen alten Mentor kennen. Der wird von Michael Caine gespielt. Und der sagt eben, dass die NASA quasi im Geheimen weiter operiert, obwohl sie eigentlich nicht sollte, weil man eben große Technik nicht mehr braucht. Und sie brauchen jetzt Cooper, der ja mal ein Pilot war, um ein Raumschiff durch ein von fünfdimensionalen Wesen beim Saturn platziertes Wurmloch zu lenken, um eine neue, für die Menschheit bewohnbare Welt zu finden. Und da gibt es dann zwei Optionen. Option A wäre, er findet einen Planeten, den die Menschheit bewohnen kann und die Menschheit kommt hinterher. Dafür fehlt aber noch die nötige Technik. Option B ist, er brütet dort Menschen mit Hilfe von Maschinen aus, das geht in dieser Zeit scheinbar, und lässt die Menschen auf der Erde dann zurück. Und so folgen wir eben Cooper und seiner Crew auf dieser Reise in die fremde Welt und auf der Suche nach einem bewohnbaren Planeten, während seine Familie auf ihn wartet und aufgrund der Relativität von Zeit schneller altert als er. Und deswegen ist so ein bisschen das Wettrennen gegen die Zeit, kann er zurückkommen und überhaupt die Menschen, die er noch kennt, überhaupt noch erleben. Ja, Interstellar ist so ein bisschen von vielen gedacht, das Kino bis 2014, das Internet ist voll mit Liebe und Hass, mit Theorien, mit Erstaunen und Verzweiflung. Und jetzt, ich bin schon aufgeregt, reden wir über diesen heiß diskutierten Film. Und Dr. Loco, du kommst eben jetzt gerade ja aus dem Kino und deswegen würde ich mal sagen, was so dein frischer Eindruck zum Film ist.
Ja, also ich sitze hier mit noch so ein bisschen Restpopcorn, was ich mir noch mitgenommen habe. Und mein erster Eindruck ist erstmal, ja, ich bin ein bisschen erschlagen. Interstellar oder wie ich es nenne, Liebling, ich habe meinen Vater geschlungen. Es geht irgendwie um die Zukunft der Menschheit. Was bin ich bereit zu opfern für das höhere Wohl? Es gibt Geister. Es ist mega thought-provoking, aber eben halt so massiv, dass ich beim Gucken teilweise wirklich einfach, ich war da sehr angestrengt, auch teilweise gelangweilt. Und bin im Moment ziemlich noch unklar darüber, welche Hauptemotion ich jetzt zu diesem Film habe. deswegen würde ich vielleicht das Mikrofon weitergeben wollen erstmal, weil ich mir da mit dem, was ich da gerade gesehen habe, also beziehungsweise auf das noch nicht so richtig einen Reim machen kann.
Ja. Jo, dann kann ich ja mal mein Plädoyer anführen, aber Achtung, es ist vielleicht ein bisschen länger, aber ich möchte damit anfangen zu sagen, dass ich Großteile des Films genial fand. Also gerade die erste Stunde fand ich besonders gut, weil der Film es wirklich schafft, mit so einer filmischen Leichtigkeit, dir einfach diese Zukunftswelt zu vermitteln. Also dir das Setting und die Charaktere einfach näher zu bringen, ohne dass du jemals das Gefühl hättest, dass hier irgendeine erzwungene Exposition irgendwie stattfindet. Und die Charaktere, in die bist du sofort investiert, oder ich zumindest, und bist du sofort drin in der Story. Und dann folgt eben dieser zweite Teil, der dich mitnimmt eben auf diese epische Weltraumreise. Und mir persönlich hat es einen riesen Spaß gemacht, weil der Film halt unglaublich ambitioniert ist in dem, was er tut, aber das auch also backen kann, einfach mit dem, was er dir zeigt. Und es ist teilweise wirklich hochdramatisch. Ich will auch nicht leugnen, dass ich mehr als einmal ein bisschen Pipi in den Augen hatte bei manchen Szenen. Und gleichzeitig, finde ich, hat er so einen super Humor. Und gerade in einem vollen Kino, in dem wir waren, ich mit Dr. Egg, hat man gemerkt, wie die Leute auch einfach dankbar waren, dass sie zwischen dem, was sie da vorgesetzt kriegen, einfach mal auch richtig herzhaft auflachen können. Und das ist einfach super gut umgesetzt. Und man hatte dieses Gefühl von dieser riesigen Space-Saga, dieser Odyssee, so also ein bisschen das Gefühl von so einem modernen Märchen. Und das kommt einfach geil rüber. Aber dann, und das ist ein großes Aber, muss ich es so drastisch sagen, dann fährt Nolan diesen Film echt mit guten 200 km/h eine Klippe runter, meiner Meinung nach. Also vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, ja. Ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen will, weil da können wir im Spoiler-Teil drüber reden. Aber ich war wirklich, ich saß da und war baff, wie schnell ich aus so einem Film, in dem ich so drin war, auch so schnell wieder rauskommen kann. Und ich saß da und dachte mir, Mann, ist das schade, weil dieser Film es einfach nicht nötig gehabt hat, das, was er dann auch alles gemacht hat. Und es trübt so ein bisschen das Gesamtbild, obwohl ich, wie gesagt, Großteil des Films war ich wirklich mehr als angetan. Und ja, so viel erstmal von mir.
Ja, würde ich auch zustimmen. Also über weite Teile sehr gut, gerade schauspielerisch eigentlich durch die Bank richtig geil. Und die Bilder, die einem so gezeigt werden, auch sehr schön, alles wunderbar. Aber es wird halt einfach dadurch getrübt, dass der Film irgendwie dann im Endeffekt zu viel versucht. Ja. Also da sind dann irgendwann so viele Storystränge, die auch ganz spät teilweise noch erst anfangen und so, dass das Ende irgendwie nicht mehr befriedigend dann war. Und da das so das ist, womit man da dann rausgeht, war ich in erster Linie, als ich tatsächlich aus dem Kino kam, doch eher enttäuscht. Obwohl ich jetzt auch so nach einem Tag und ein bisschen drüber nachdenken, auf jeden Fall auch noch sagen, dass es schon gut war. Aber ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, oder spätestens ab der Hälfte bin ich das Gefühl nicht mehr losgeworden, so der hätte geiler sein können.
Ja, das vielleicht ist genau das Gefühl, was ich auch habe. Ich finde, dass der Film so ein bisschen am so Dark Knight Rises-Syndrom krankt, was ich schon bei dem Film schlimm fand, dass es gibt ja diese Suspension of Disbelief, ne? Solange du an Bord bist bei einer Story, kaufst du kleine Logiklöcher ab. Und das klappt ganz gut bei Interstellar, finde ich. Nur irgendwann, ich finde, das Grundproblem dieses Films ist eigentlich, einerseits will Nolan das super realistisch darstellen. Ich finde, der Realismus des Films kommt einerseits angeblich, obwohl da Dr. Eck nachher nochmal was drüber sagen will, davon, dass angeblich hier physikalische Gesetzmäßigkeiten zum ersten Mal realistisch versucht wurden, in so einen Film einzubauen. Die haben da mit diesem Physiker Kip Thorne irgendwie zusammengearbeitet, ja. Und aber auch alles, was man noch nicht weiß in der Physik oder sowas, da haben sie einfach irgendwas anderes reingepackt. Also Nolan ist sich schon klar, dass er was Intelligentes machen will, aber auch ein Film, der unterhält. Und irgendwie versuchst du halt da so ein super realistisches Setting zu machen, aber dann finde ich, dass halt so manche Sachen völlig bescheuert sind oder völlig fehl am Platz oder Dialoge schwachsinnig oder man sich fragt, warum ist es denn jetzt so? Es hätte doch irgendwie auch so sein können, und der quasi so viele Fässer aufmacht und so viele, ja, Sachen, dass du irgendwie so merkst, okay, das kannst du nicht mehr, du kannst es nicht zusammenbringen. Ja. Für mich ist so das Problem, ich halte Nolan für ein Genie, dass er das angeht. Ich finde, den Film muss man quasi auf eine Art trotzdem empfehlen, auch wenn ich den irgendwie doch nicht so gut finde. Aber ich habe mir bei seltenen beiden Filmen so schwer getan, den zu bewerten, weil ich die Vision dahinter sehe und die Theorien, aber ich mir irgendwie immer so dachte, ja, und dann musste Christopher Nolan eben auch noch einen Film machen. Ja. Und das ist ihm nicht gelungen, finde ich. Also, Es ist nicht so, dass ich nicht unterhalten war. Ich war gut unterhalten, ich fand es cool. Bei mir ist eine Stelle, und es könnte sein, dass es die ähnliche Stelle ist, von der Dr. Snips spricht, wo ich krass draußen war. Da dachte ich auf einmal so, okay, fuck, was ist denn jetzt los? Okay, bis hier und nicht weiter. Dann erklären sie das ein bisschen. Da dachte ich so, okay, kann man vielleicht so lösen. Aber da sind dann halt eben so kleine Sachen, die ein bisschen blöd sind. Eine, die kann ich ja schon erzählen, das haben wir ja gerade, das kam schon in meiner Aufzählung am Anfang vor, in meiner Erzählung, worum es geht, ist halt, dass sie diese Codes finden. Und dann wissen sie, da sind so Koordinaten, da fahren wir hin. Und dann fahren sie halt 8 Stunden, dann ist da die NASA-Basis. Und dann sagt jemand, ja komm, wir brauchen sie hier, hier sind 3 Pedale, ja. Gaskupplung, Bremse und los geht die Fahrt. So. Ja. Und das ist halt sowas, ja, genau, wo man sich, ja, denkt, ey, also überhaupt, dass man versucht, quasi eine Weltraumreise zu zeigen, aber gleichzeitig das mit einem Pharma-Setting zu verbinden, was jeder versteht, das ist nobel und das ist irgendwie eine coole Idee, aber es ist gleichzeitig auch höllisch unrealistisch, dass jemand, der 10 Jahre nicht geflogen ist, direkt von einem Tag auf den anderen sich von seiner Familie verabschiedet und auf diese Reise geht. Und das, wenn es nur eine Sache wäre, ginge es, finde ich, aber dass so viele sind, ist es, ja, eben schwer zu schlucken, finde ich.
Also für mich kann da den Kanon auch so ein bisschen einstimmen, dass ich am Anfang auch mega gehuckt war und auch Bock hatte und deswegen auch die ganze Zeit, obwohl irgendwann fing es eben an, wirklich beschissen zu werden und auch für mich langweilig, saß ich trotzdem da, nein, das ist total cool jetzt hier und irgendwie gib dir Mühe, so Gehirn, find raus, was Christopher Nolan jetzt von dir möchte, so. Und aber es kam dann irgendwie nicht mehr und am Ende war ich wirklich auch, also, weiß ich nicht, ich hab auf die Uhr geguckt und es war auch so auch der Grundtenor auch, aber bei allen anderen Anwesenden im Kinosaal, dass man froh war, dass das zu Ende war. Tatsächlich. Also es war voll aus mehreren Richtungen, als dann irgendwie die Credits kamen, kam halt so eine Scheiße. Es war, und ich denke, das ist jetzt vielleicht eine Bewertung, die dem Film nicht gerecht wird, weil da einfach zu viel kreatives Genie schon dahinter ist. Aber ich glaube, man hat sich auch übernommen.
Aber ich würde noch mal einstimmen in diese Thematik, dass es eigentlich realistisch sein soll, aber nicht wirklich ist. Und ich finde aber eigentlich, dass der Film die Balance die längste Zeit sehr gut hält. Also das ist halt, es ist halt nicht irgendwie kein kalter, grittiger Realismus, wie jetzt zum Beispiel in The Rover, sondern es halt hat mehr so, eine, so einen bestimmten Grundoptimismus, sage ich mal, dieser Film. Also, was, wie ich das auch schon genannt habe, etwas Märchenhaftes, dass du halt Leute auf diese große Reise begleitest und dass das was Wichtiges und Interessantes ist, was sie da machen. Und das muss nicht unbedingt alles realistisch sein, finde ich. Und ich finde, dass er die Balance halt hält, bis er sie dann eben bricht, im letzten Drittel, meiner Meinung nach, und es dann einfach zu sehr abdriftet. Und ich hatte halt das Gefühl, dass Nolan sich vielleicht in seinem eigenen Skript etwas verloren hat. Und das ist natürlich reine Spekulation, weil ich überhaupt nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Aber dass man so ein bisschen Gefühl hatte, er kann diesen Film nicht irgendwie straight zu Ende bringen als Story, sondern er muss mehr machen quasi und irgendwie gezwungenermaßen mehr. Und deswegen wirkte das für mich forciert deep irgendwie, aber halt eher sinnbefreit dann gegen Ende.
Ja.
Ja. Sollen wir direkt mal einen Spoiler-Teil anfangen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann alle meine Stichpunkte hier nicht sagen.
Würdet ihr den Film grundsätzlich erstmal Leuten empfehlen, dass sie reingehen sollen, sich den angucken sollen?
Ja.
Bei einer Laufzeit von 170 Minuten, ehrlich gesagt, schwierig. Also, weiß ich nicht. Nee, von mir nicht.
Ich würde sagen, aber gerade bei 170 Minuten würde ich sagen, dann sollen sie reingehen und sich die ersten 2 Stunden angucken und dann gehen.
Okay.
Also für mich ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Also ich kann dem Film eigentlich seine Großartigkeit nicht absprechen, trotz der Probleme, muss ich sagen.
Von mir auch. Also ich würde sagen, sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil auch man sagen muss, im Gegensatz zu allem anderen Blockbuster-Shit, den wir irgendwie hier serviert kriegen die ganze Zeit, ist es wirklich großartig, weil da ist ein Genie dahinter und da ist auch eine große Idee dahinter. Das einzige Problem ist halt, dass man es noch konsequenter auf diese Idee halt hinschustern hätte sollen, finde ich. Und ich habe das Gefühl halt, dass dann irgendwie noch irgendwie Actionsequenzen und andere Sachen irgendwie noch eingebaut wurden und das Ende auch irgendwie noch gedreht wurde, damit alles irgendwie auch noch für andere Leute funktioniert. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Radikalität, glaube ich, gewünscht. Aber lass uns doch mal in den Spoiler-Teil übergehen. Dr. Eck, du kannst ja mal anfangen. Ab jetzt spoilern wir, alles ist erlaubt.
Oh yeah. Alle sterben. Nee. Ne, also gerade jetzt auf den Realismus nochmal hin zu sprechen. Du hast ja schon gesagt, sie haben mit diesem einen Physiker da zusammengearbeitet. Aber ich glaube, der wusste nicht so ganz, wie viel Blödsinn die noch mit einbauen wollen. Weil die halt hauptsächlich, also so gerade wie das schwarze Loch aussieht und dargestellt ist, das ist wohl relativ gut und halt mit diesem Typen abgesprochen. Aber da gibt es halt so kleine Sachen, die halt einfach völliger Schwachsinn sind. Also zum Beispiel, dass du kannst halt nicht so nah an einem schwarzen Loch dran vorbeifliegen und dann doch noch wieder wegfliegen. Vor allen Dingen nicht, wenn vorher gesagt wird, wir haben nur sau wenig Treibstoff und so, solche Sachen. Das ist halt einfach absoluter Bullshit tatsächlich. Also das ist absolut nicht möglich. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich es ganz cool fand, dass halt so doch relativ komplizierte Theorien da einfach benutzt werden und dem Kinopublikum auch so aufgetischt werden. Und es war jetzt auch nicht irgendwie essentiell wichtig, also gerade diese ganze Sache mit der Zeitdilatation, also dass halt aufgrund der Relativitätstheorie halt manche halt langsamer quasi leben als andere und deswegen unterschiedlich altern, so das kann man trotzdem anbieten, das hat auch trotzdem sehr gut funktioniert eigentlich. Aber gerade so ein paar Sachen, also es geht mir hauptsächlich um die eine Szene, wo Matt Damon dann versucht, in dieses Raumschiff reinzukommen und das explodiert. Und dann die nächsten 20 Minuten sind halt komplett so diese so Effekthascherei einfach so, dass halt dann, oh, und jetzt ist das Raumschiff, auf einmal fliegt es hier irgendwo hin und wir müssen es schnell aufhalten und so, was halt alles nicht so nicht stimmt und so nicht geht, was auch nicht weiter wichtig ist, aber das war so, das war unnötig, da so Unrealismus reinzubauen, finde ich, weil es nur für so billige Spannungsmomente.
Das ist so ein bisschen, wo der Film Gravity einfach nochmal so für eine halbe Stunde in Interstellar reingepackt wurde, fand ich. Wie sie da anfliegen und dieses Manöver dann schaffen müssen, dann explodiert noch was von der Raumstation und irgendwie kriegen sie es halt noch hin. Es ist ja sehr wenig Action und so Action-Sequenzen sind ja eigentlich wenig in dem Film. Wenig so Effekthascherei, die so auf große Explosionen aussieht oder auf schnelle Schnitte, was ja irgendwie eigentlich total löblich ist. Nur ich finde, man hat so das Gefühl, man kriegt es so am Anfang mit und da geht es ja nur um diese Reise und um diesen Weltraum und du siehst irgendwie, wie episch das Universum ist und wie krass diese Reise ist und du hast richtig Bock auf diese Planeten und dass halt das dann noch reingepackt wurde, ist irgendwie blöd, ist natürlich aber auch viel weniger als in einem anderen Film. Also man kann sich eigentlich freuen, dass er so wenig eingebaut hat, aber da gibt es ja auch diesen Faustkampf da zwischen Matt Damon und Matthew McConaughey, der auch irgendwie fehl am Platz ist und ja, man fragt sich da so ein bisschen, dass das Mars wurde, glaube ich, nicht so richtig da gefunden.
Für mich ist
also das, ja.
Na, für mich ist die gesamte Matt Damon-Geschichte ein ganz gutes Beispiel, was der Film falsch gemacht hat. Weil das an sich ja sogar ganz cool ist. Dass, Matt Damon ist ja da auf diesem einen Planeten als in quasi Hypersleep oder so und wartet da halt auf die anderen. Und dann kommen sie da an, also nur zur Erklärung, und dann hat er sie aber quasi verraten und versucht sie dann quasi zu verarschen. Und
genau, kurz muss ich erzählen, also ja. Das habe ich vorher nicht gesagt, aber es sind quasi schon mal 10 Menschen durch dieses Wurmloch durchgeflogen, um zu gucken, ob Planeten bewohnbar sind. Und sie setzen sich eben mit dieser Situation auseinander, dass sie halt nicht so viel Treibstoff haben, aber von 3 Signalen sagen sie, okay, das könnte was sein, da haben wir das Signal zurückbekommen, dass diese Planeten bewohnbar sind, und die klappern sie dann eben ab. Und der zweite ist eben da, wo Matt Damon da als Wissenschaftler drauf ist und dann aufwacht, genau.
Genau, und der hat denen halt das Signal geschickt, dass der Planet gut ist, obwohl es nicht so ist, weil er halt da nicht alleine bleiben wollte. Und das stellt sich schon dann raus, und ich finde den Twist an sich auch super, aber der hat in dem Film nichts zu tun, weil nur echt? Aus der Story kannst du einen ganzen Film machen. Und die fängt Nolan aber halt 2 Stunden in den Film, fängt er ja diese Story nochmal an, und man denkt sich so, was ist das denn jetzt? Mach doch mal erstmal das fertig, was du angefangen hast quasi.
Ich fand, das war auch einer der schwächsten Momente im ganzen Film, dieser Handlungsstrang mit Matt Damon, verrückt ist er ja nicht geworden, aber das eben dieser Typ, der da schon seit Jahren auf diesem Planeten irgendwie da als Eremit unterwegs ist, der dann quasi das Rettungsteam angreift. Ja. So, das habe ich auch schon echt 1000 Mal gesehen, und das fand ich, also da habe ich auch schon echt so langsam angefangen abzuschalten.
Ja, also ich persönlich konnte mit der Matt Damon Storyline sehr gut leben, weil es für mich reingepasst hat in dieses größere Thema, dass sie halt ein Adventure im Weltall haben und sich da halt auch eben so blöden Situationen stellen müssen. Und ich meine, die ging halt auch insgesamt nur eine halbe Stunde, diese Storyline, von Anfang bis Ende, war eigentlich für mich eine willkommene Abwechslung zu der Hauptstory. Das Problem war für mich viel eher alles, was danach kommt, also das ganze Ende, wenn wir denn ins Ende, in die Enddiskussion überhaupt einsteigen wollen. Zu diesem
Zeitpunkt. Wollen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Was ich noch kurz ansprechen will, weil das auch sich an dieser Matt Damon-Szene zeigt, ist, dass ich finde, dass manche Probleme, Sci-Fi-Probleme in dem Film untergejubelt wurden, das fand ich aber großartig. Also ich finde zum Beispiel diese Szene, wo sie gehen auf den Planeten und kommen in diese Hütte da von Matt Damon, und da ist diese Schlafkapsel, und sie machen das auf und er wacht auf. Ich weiß gar nicht, ob da auch ein Schnitt ist, also das fand ich, sah großartig aus. Und er wacht auf und umarmt Matthew McConaughey, dass noch jemand gekommen ist, und sagt danach so, ich habe hier diesen Timer eingestellt, dass so lange, bis ich sterbe quasi, soll diese Kapsel an sein. Ich habe nicht mehr erwartet, dass noch jemand kommt. Und ich finde, dass der Film es ganz toll schafft, so Dilemmata, also zum Beispiel das Dilemma dieser Reise, dieser 10 Wissenschaftler, dass sie da hinfliegen und sie wissen eben nicht, ob da Leben ist oder nicht. Und wenn nicht, dann haben sie verkackt, dann müssen sie da alleine sterben. Mhm. Das fand ich toll. Ich fand super geil diese Idee. Das finde ich eigentlich fast die beste Idee des Films, die leider für mich nicht ausgereizt wurde, ist Plan A und Plan B. Die philosophische Fragestellung, ob es wichtiger ist, also ob dir als Mensch die Menschheit, die du kennst, und die Menschen, die du kennst, die als diese Menschheit zählen, wichtiger ist, oder ob schon die Idee einer Menschheit, die du quasi in diesen Eiern im Raumschiff hast, also ob das für dich reicht, quasi die weiterzuleben lassen, finde ich großartig. Womit Damon ja dann auch sagt, irgendwie, die Menschheit ist noch nicht weit genug entwickelt, um Abschied zu nehmen von den Gesichtern, die wir kennen, sondern einfach an der Idee der Menschheit an sich weiter festzuhalten. Ich finde, man hätte den Film beenden müssen damit, dass Plan B die richtige Lösung ist und man nicht noch versucht, die Leute von der Erde runterzuholen. Das finde ich cool. Und ich finde auch die Idee, dass die Zeit relativ ist und da diese ultra geile Szene ist, wo sie auf dem Wasserplanet sind. Ja. Und ich finde, das ist so ein cooler Aufbau von Spannung, den ich noch nicht erlebt habe. Also es ist natürlich ein bisschen aus Inception. Das ist ja auch so, dass die Zeit unterschiedlich abläuft auf unterschiedlichen Träumen. Also man sieht so ein bisschen, woher er das mal hatte. Aber die Idee quasi, sie kommen ja auf diesen Wasserplaneten und sie wissen, weil er sich irgendwie so nah an diesem schwarzen Loch bewegt, ist da irgendwie eine Stunde, sind 7 Jahre, die da vergehen.
Das wenn ist sie tatsächlich auf sogar Planet, auch plausibel.
Wenn sie auf diesem Planet quasi eine Stunde sind, heißt es, auf der Erde sind 7 Jahre vergangen. Mhm. Und dann ist ja so, dass Anne Hathaway irgendwas verkackt und sie sind da länger gefangen. Und ich finde diese Situation, dass sie da sind und wissen, fuck, hier ziehen Jahre unseres Lebens gerade an uns vorbei, wir können nichts machen. Und wie er sich danach diese Videologbücher anguckt von seiner Familie auf der Erde.
Das ist übrigens, da war Wassermarsch auf jeden Fall bei mir.
Das war schon auf stark, jeden Fall bei mir auch. Und da gibt es dieses,
das war ganz doll stark.
Dieses Buch, heißt es, ich glaube, The Forever War. Das ist ein älteres Sci-Fi-Buch, daher ist die Idee, da ist auch einer auf so einem Kriegszug gegen eine Alien-Rasse und kommt dann zurück auf die Erde und seine Verwandten sind halt gealtert. Fand ich super, also wie er das einbaut, fand ich geil. Am Ende funktioniert es nicht, aber das wollte ich nochmal sagen, dass ich so von den Sci-Fi-Ideen, die auch manchmal so nur im Nebensatz eingebracht wurden, fand ich es richtig, richtig gut.
Ja.
Also zum Ende. Ich möchte, also ich bin zwar da nicht der beste Typ für wahrscheinlich, weil ich wenig Hintergrundwissen habe, aber um es mal kurz abzureißen, Matt Damon fliegt am Ende in ein schwarzes Loch rein. Und
Matthew McConaughey.
Matze.
Was habe ich denn gesagt? Sorry.
Matt Damon.
Ja, Matthew McConaughey fliegt in dieses schwarze Loch rein, eigentlich mit der Gewissheit, dass er hier jetzt sterben wird, findet sich stattdessen dann hinter, also in einer fünften Dimension wieder, und zwar hinter seinem eigenen Bücherregal in seinem alten, im Kinderzimmer von Murph, und es stellt sich raus, dass diese Nachrichten, die sie empfangen haben, auch diese Koordinaten von der NASA-Basis, dass er die selber geschickt hat. Und damit macht er halt dieser Film nochmal die Dose auf, diese von dem Großvater-Paradox, von diesem Zeitreise-Paradox. Und, ja. Und ich finde, das ist überhaupt nicht stimmig. Ich finde das absolut klebrig, pathetisch ausgeleiert, muss ich sagen. Und es war total unnötig, dass er dieses Fass nochmal aufmacht, oder? Von diesem Zeitreise-Paradox-Ding. Ich fand das total forciert. Und ich frage euch, wäre dieser Film schlechter gewesen, wenn Michael Caine, also der Professor der NASA, ihn zu der NASA-Basis gelotst hätte? Und gesagt hatte, wir brauchen noch einen Piloten, den müssen wir losschicken. Deswegen habe ich dir ein geheimes Zeichen gegeben, weil wir die geheime NASA sind. Und jetzt bist du hier am Start und jetzt fliegst du ein Raumschiff. Wäre das denn so schlimm gewesen? Muss man da nochmal dieses Riesenfass nochmal öffnen? Meiner Meinung nach.
Es ist halt Nolan, ne? Es ist halt Nolan, der seine Filme irgendwie, weiß ich nicht, dieses Trope Bookends halt machen will, dass der Anfang ist wie das Ende und alles hat eine Bedeutung, alles ist irgendwie rund. Ich finde, das war genau die Stelle, bei der war ich raus. Also als ich gesehen habe, da ist dann das Bücherregal, dachte ich mir so, what the fuck ist hier denn los? Dass da aber noch eine Idee reingekommen ist und quasi die Idee, das hat es für mich immerhin im Ansatz plausibel gemacht, ich finde es trotzdem relativ blöde, ist ja, dass dann er mit diesem Roboter ja noch, der mit dabei ist, redet und dann sagt, okay, das haben die Menschen hier gebaut, denn dieses Wurmloch, das müsstest du natürlich in deiner Theorie dann auch sagen, warum ist das Wurmloch quasi da, wenn es nicht er war, oder es wird dann gesagt, die Menschen werden sich irgendwann über die vierte Dimension hin fortbewegen und leben in einer komplett anderen Welt und können dann quasi dieses Wurmloch dahin bauen und auch dieses schwarze Loch irgendwie, und das schwarze Loch ist eben so konzipiert, dass Matthew McConaughey da drin quasi jeden Zeitpunkt irgendwie in jeden Ort aufrufen kann und dann halt eben seiner Tochter diese Nachricht gibt. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum er schon im richtigen Ort ankommt und warum er, wenn er rausfällt, er fällt halt dann wieder raus, ist dann auch beim Saturn, was ich nicht verstehe, und zufällig, als die Leute da wieder ankommen. Und das macht halt alles irgendwie keinen Sinn. Also ich finde die Idee aber geil, dass man quasi sagt, die Menschheit wird sich so weit entwickeln, dass sie auch halt solche Sachen erschaffen wird, nur ich verstehe halt nicht, warum muss die Menschheit in der Zukunft ihre eigene Existenz in der Vergangenheit dadurch retten, dass sie da so ein Loch hinmachen, damit er da reinfallen kann.
Das ist halt ja genau das Problem eben. Ja. Du kannst halt mit diesem Paradoxon, dass die Menschen aus der Zukunft sich selber zurückschicken müssen, um sich quasi zu retten in der Zukunft, kannst du einen Film machen. Du kannst aber nicht nach einem anderthalbstündigen Film dieses Fass aufmachen.
Das finde ich auch, so.
Und ich wollte auch noch sagen, also wie er da, der Einzige, der nicht gealtert ist, hinterm Kinderzimmer rumfliegt, ist für mich eine eindeutige Peter Pan-Referenz.
Ja, für wen nicht? Ja. Geil. Ja.
Naja, und am Ende wird es ja auch nochmal irgendwie runterdividiert auf so das Thema der Liebe, oder? Kann das sein?
Ja, das fand ich auch ganz interessant.
Dass wir unserem Herzen folgen müssen und sowas in der Richtung.
Aber was ich noch als Überlegung hatte, war, weil Matthew McConaughey ist ja die Stimme aus dem Schrank. So, ne? Und dann kam irgendwann wurde dann dieser Liebesaspekt da noch reingebracht. Und wollte man darauf anspielen, dass teilweise menschliche Intuition möglicherweise ausgelöst wird durch den Geist, weiß ich nicht, deiner Eltern, die irgendwo sich in einer anderen Dimension befinden und irgendwie mit ihrer Uhr rumspielen?
Da finde ich halt ganz interessant.
Dass also das ist eine Frage.
Ich hab mir das auch überlegt, weil es gibt ja die Szene, wo sie sich fragen, okay, gehen wir jetzt auf den Matt Damon Planeten oder gehen wir auf den anderen Planeten? Und auf dem anderen Planeten, also sie haben noch zwei, der erste ist der Wasserplanet, der funktioniert nicht, dann haben sie noch zwei zur Auswahl, auf denen wahrscheinlich Leben ist. Der eine ist da, wo Dr. Man, Matt Damon ist, und der andere ist da, und da ist jemand, mit dem Anne Hathaway, ein Crewmitglied von Matthew McConaughey ist, eigentlich, in den sie verliebt ist, mit dem sie eine Beziehung eigentlich mal hatte. Und jetzt sagt halt Matthew McConaughey, okay, auf dem einen Planeten ist Dr. Man, der krasseste Wissenschaftler der Welt, auf der anderen ist dein Lover, deswegen willst du da natürlich hin, aber so haben wir nicht gewettet, also machen wir das nicht. Und dann sagt sie, aber vielleicht ist auch halt diese Liebe, die ich zu ihm habe, irgendwie ein Zeichen.
Genau,
und
diese
Zeile wurde angekreidet im Film. Ich finde die Idee ganz geil, dass sie so verzweifelt ist und dass sie halt so weit weg sind von jeglicher Rationalität und Menschheit und so weiter, dass sie halt irgendwie auf diesen Zug auch schon sagt, aber vielleicht ist ja das irgendwie das Ding. Und am Ende ist es das ja auch. Das ist ja der Planet, der bewohnbar ist. Der, wo ihr Macker war, der jetzt tot ist, da kann man dann atmen. Und Aber irgendwie, warum er dann da im Schrank und mit seiner Tochter und das auch wieder. Weil es lieben sich halt auch andere Leute, ne? Die ja, irgendwie nicht für das Schicksal des Universums verantwortlich
sind. Und es wurde ja noch gebracht, auch noch bezogen auf dieses Liebesding, ja, dass ja die Eltern wären ja so der Geist der Zukunft oder würden den Geist der Zukunft ja irgendwie säen, so ungefähr. Und ist das auch wieder diese, für mich diese Frage, so meint man damit, dass irgendwo, denn wenn man stirbt, dass man aus einer anderen Dimension seinen Kindern irgendwie die beschmeißen kann, damit sie in die richtige Richtung gehen, irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn? Was meint man denn damit? Was wollte er davon? Und ich fand, das ist genau dieses Problem dieses Films, da wird irgendwas angerissen und ich glaube nicht, dass ich so blöd bin, aber ich komme da nicht auf den Nenner. Ich glaube, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie eine coole Idee und es klingt bedeutungsschwanger, geil, das bauen wir rein. So, das, also für mich fließt sich da irgendwie kein Kreis. Ja.
Das Gefühl hatte ich auch. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Idee der Liebe als Zeichen, sage ich mal, die ja wirklich nicht schlecht ist, aber die kannst du doch limitieren auf den einen Monolog von Anne Hathaway. Das muss doch am Ende nicht der Kern des Films sein. Nachdem du einfach eine geile Zukunftswelt gezeigt kriegst, teilnimmst an einer geilen Weltraumreise mit richtig viel Spannung und einer guten Story und am Ende brauchst du das nicht einbauen, finde ich. Also die komplette letzte Dreiviertelstunde. Also wenn der Film das straight zu Ende spielt, wenn er nicht anfängt, den Zuschauer zu bullshitten mit Theorien, die keiner braucht, dann ist es für mich ein Hammerfilm, muss ich sagen.
Ja. Ja, man hat halt am Ende dieses Deus Ex Machina-Ding, dass du halt am Ende sagst, ja okay, das waren halt irgendwie die Menschheit von der Zukunft, die haben das jetzt hier irgendwie gebaut und du hast es jetzt auch zufällig deiner Tochter gesagt und so wird ein Schuh draus. Aber das ist halt die Frage, so ja, ist, also wenn man, weißt du, jeder kann sich da irgendwie rausklauben, was er möchte und sagen, ja, und der Film war geil, deswegen. Aber ich finde halt, wenn man das einbaut, dass halt die Menschen der Zukunft irgendwie so eine übersinnliche Maschine gebaut haben, mit der er die Zeit verändern kann, meinetwegen, okay, kannst du bringen, aber dass er dann mit Morsezeichen irgendwie eine Formel auf eine Uhr macht, die dann irgendwie seine Tochter dann sieht, dann denkt man sich halt irgendwie, ja, okay, aber irgendwie ist er dann hier nur noch scheiße. Also man kann es ja irgendwie mehr alles erzählen, weißt du? Also entweder oder, du kannst halt eine Sache bringen und dann muss es aber auch irgendwie funktionieren in diesem Universum, aber wenn du halt das am Ende bringst und dann aber das noch irgendwie so blöde machst und dann kommt er noch in sein altes Haus und zufällig liegt der Roboter da noch in der Ecke und weiß ich, also das ist halt so, das finde ich auch, da kackt der Film auch ein bisschen ab, muss ich sagen.
Das stimmt, ja. Aber also ich muss sagen, aber trotzdem fand ich den Film halt eigentlich größtenteils handwerklich auch total gut, weil ich meine, viele Charaktere
großartig
erfüllen ja eigentlich nur eine Sache, also zum Beispiel die Roboter, die sind ja zu 100% Comic Relief, einfach über die soll zu lachen und auch eigentlich nicht viel anderes. Aber die fand ich trotzdem nicht platt, muss ich sagen. Und auch Michael Caine war ja eigentlich zu 100% nur der Erklärbär, der dir erzählt, was abgeht. So, ich meine, solche Filme müssen so einen Charakter haben. Aber auch der hatte ja nochmal eine richtig interessante zweite Dimension, dass er halt einfach die Leute angelogen hat. Also, dass das gar nicht stimmte, dass überhaupt noch Hoffnung besteht, die Menschheit zu retten. Das ist ja auch noch einer der großen Twists des Films. Und das fand ich, das hat den Charakter nochmal super mehrdimensional gemacht. Und obwohl der Charakter das an sich nicht gebraucht hätte. Und deswegen muss ich sagen, ich muss, wie heißt der Kollege? Christopher Nolan, es echt zugute halten, dass er wusste, was er tat. Also bis dann zum Ende, wo ich das dann anzweifeln möchte. Aber ich fand das eigentlich wirklich cool aufgebaut, die ganze Sache.
Eine Sache, nur nochmal kurz neben die Tüte gekotzt. Mhm. Sagt ihr zum Soundtrack? Weil da hatte ich Probleme mit, weil der an sich gut ist. Hans Zimmer leistet wie immer gute Arbeit, aber ich hatte oft das Gefühl, dass es zu viel einfach, also dass viel zu oft Soundtrack war. Ja, das war
halt Hans Zimmer, auch sein Trademark, ne, dass du halt fast konstant Bestallungen hast.
Ich hatte das Gefühl halt eben, also ich habe den ja auf Deutsch geguckt, den auf Englisch geguckt, können wir noch kurz nochmal sagen, was halt so die Unterschiede waren. Ich hatte das Gefühl halt, dass ich wie immer bei einem synchronisierten Film natürlich nicht so super viel über die schauspielerische Leistung sagen kann, weil du siehst es ja erstmal nur und dann spricht jemand drüber. Aber ich hatte das Gefühl, dass Hans Zimmer eigentlich so der beste Schauspieler ist, der halt immer hardcore in die Tasten prügelt, wenn jetzt halt irgendwas Schlimmes oder Trauriges passiert und dir das halt so richtig reinbuttert die ganze Zeit. Fand ich auch ein bisschen heavy und die Leute in der internationalen Kritik sagen auch, dass der Film so krass durchkonzipiert ist, dass es, glaube ich, nur in IMAX oder so richtig funktioniert und an manchen Szenen der Soundtrack so laut ist, dass man die Charaktere nicht gut versteht. Also als er sich abkapselt, habe ich ihn nicht gut verstanden, was ja eine der wichtigsten Szenen war. Wird auch noch gesagt. Aber sieh mal, was es für ein Film ist, wo Leute über sowas reden. Also,
ich finde, dass der Film trotzdem viel besser mit Sound an sich gearbeitet hat, als zum Beispiel Gravity, der das nochmal drei Stufen mehr ausreizt. Weil also in beiden Filmen gibt es halt diese Thematik von Musik wird aufgebaut, gefolgt von totaler Stille.
Ja.
Und ich finde, in Interstellar hat das viel besser gewirkt als in Gravity, wo es mega billig rüberkommt. Also insofern würde ich den Soundtrack da jetzt nicht irgendwie dissen wollen. Also ich fand den eigentlich ganz cool.
Da gibt es eine Szene, und das ist so cool, da hat mich auch noch mal jemand dran erinnert, ich habe es im Kino gar nicht gemerkt, aber als er sich diese, er fliegt ja dann weg und er kriegt dann eben von seiner Tochter und seinem Sohn Videos geschickt, die halt jedes Jahr aufnehmen, und nachdem er halt nur kurz auf diesem Planeten war, kommt er zurück, guckt sich die direkt an, und während er sich die anguckt, baut der Soundtrack sich auf und wird richtig krass, und es ist ja wirklich krass herzzerreißend und schlimm, und dann, als das Video aus ist, hört der Soundtrack auf. Und da ist man nochmal richtig mehr am Boden zerstört, weil man so richtig merkt, fuck, ich bin jetzt hier in dieser Leere halt im Weltraum. Das fand ich echt cool auch.
Das war wirklich gut.
Ja.
So, haben wir noch was auf dem Zettel zu Interstellar? Frage.
Ich habe natürlich, ich kann noch kurz eine Theorie vorstellen, die sich damit befasst, auch gerade mit dem Ende. Die ist meiner Meinung nach ein bisschen weit hergeholt, aber geht eigentlich so weit. Und zwar ist es, dass halt Cooper, wenn er in dieses schwarze Loch fliegt, einfach abnippelt quasi und dann tot ist. Und das basiert so ein bisschen auf einer Konversation, die er mit Matt Damon vorher hat, dass das Letzte, was man sieht, bevor man stirbt, seine Kinder sind.
Ah, okay.
Und dass das dann so ein bisschen auch das ist, was noch passiert im Film. Dass er halt seine Tochter nochmal sieht und dann wegfliegt und dann ist der Film vorbei. Habe ich jetzt ansonsten außer dieser einen Konversation nicht allzu viele Anhaltspunkte für gefunden, aber dann wäre diese ganze komische hinterm Bücherregal herumspuken Geschichte halt nur so ein Fiebertraum.
Das fände ich richtig geil, muss ich sagen eigentlich, weil er dann, also ich fände es cool, wenn dann halt der Schnitt quasi ist, er fliegt ja dann zu Anne Hathaway, und wenn das echt ist, dass sie da halt alleine sitzt, aber er halt einfach tot ist, sich das quasi alles vorstellt, wie das auf diesem Raumschiff wäre, so fände ich eigentlich ganz geil. Ich finde, man hätte ihn da auch eigentlich sterben lassen müssen in diesem Loch.
Ja. Ich finde es auch cool, aber ich finde die Theorie nicht haltbar, also dass es so passiert ist, weil, also ich meine, klar, wenn er nochmal hinterm Bücherregal rumspukt und dann nochmal seine 10-jährige Tochter sieht, dann von mir aus, aber in diesem Fiebertraum wacht er ja wohl nicht nochmal auf der neuen Welt im Saturn auf, trifft nochmal seine 80-jährige Tochter, hat mit der nochmal ein Gespräch, hat noch mal irgendwie, hält noch einen Schnack mit dem Roboter, setzt sich noch mal ein Raumschiff, fliegt noch mal zu Anne Hathaway.
Und repariert,
das alles in diesem Fiebertraum, also das wird für mich überhaupt nicht suggeriert in diesem Film, dass das so sein soll.
Was ich noch ganz geil gefunden hätte, wäre, wenn er da dieses Morse-Signal auf die Uhr sendet, ne? Und halt aber nicht rauskommt aus diesem Loch und quasi irgendwann du nur halt, wenn sie stirbt, diese Uhr siehst auf dem Tisch, wie sie stehen bleibt halt. Und du merkst, er hat aufgehört, den Code zu enden. Also weil es halt auch ein Gimmick ist, das sich bewegt, aber das wäre, hätte ich auch ganz gut.
Ich hatte ja aber auch so ein bisschen darauf gehofft, dass sie einfach das nicht checkt, sozusagen, dass daran die Menschheit zugrunde gerät, weil die Alter halt nicht auf die Uhr guckt. Das ist
halt sie wirft die Uhr weg, weil sie nicht mehr geht.
Das hätte ich auf jeden Fall, das hätte mir als Ende auch noch besser gefallen, also das, weil das war ja ganz furchtbar für ihn, dass er hinterm Vorhang wie sie sich verstecken muss.
Ja, oder wie David, guter Kumpel und auch treuer Hörer, hallo an dieser Stelle, noch vorgeschlagen hätte, wenn sie ganz am Ende am Deathbed, nachdem sie sagt, also die Tochter sagt zu ihm, no parent should see their child die, und dass sie dann einfach eine Knarre zieht und ihn abballert.
Ja, das wäre um Längen besser gewesen.
Man sieht, wir haben viele Theorien, Sachen, die den Film hätte besser machen, sind trotzdem einigermaßen beeindruckt. Was gebt ihr diesem Film von 1 bis 10?
Von mir kriegt der Film 8 von 10, immerhin doch noch. Und zwar aus folgenden Gründen. Und zwar die erste Hälfte kriegt von mir 10 von 10, weil das wirklich teilweise richtig, richtig geiler Scheiß war. Und dann die zweite Hälfte hat dann aber leider nur noch für 6 von 10 gereicht. Aber 8 sind es trotzdem. Ich habe erst überlegt, wirklich nur 6 Punkte zu geben, aber dafür ist der Film einfach zu gut. Und man wird so ein bisschen zu weit, glaube ich, runtergezogen davon, dass das Ende halt kacke ist. Und also direkt nach dem Kino hatte ich schon wieder vergessen so ein bisschen oder ausgedrängt, wie geil ich die erste Hälfte wirklich fand. Deswegen gibt es von mir 8 von 10 und trotzdem noch eine Empfehlung. Auf jeden Fall.
Ja, dann mache ich es auch mal mathematisch. Auch 8 von 10, weil ich 4/5 des Films geil fand. Und auch eine große Empfehlung. Also sollte man gucken, sollte man tatsächlich auch im Kino gucken. Und darf man eigentlich nicht verpassen.
Ja, also von mir gibt es da, glaube ich, eher 6,5. Ja, ist alles ein bisschen fies, weil er halt schon cool aussieht und es einfach Spaß macht, auch ein bisschen im Weltall rumzusurfen. Und schwarze Löcher. Aber ich glaube, von mir gibt es nicht mehr als 7 Punkte, weil ich dafür einfach zu doll gelangweilt war. Zwischendurch, weil es für mich auch nicht so richtig als Sci-Fi-Abenteuer taugt und aber auch nicht als Sci-Fi-Prestige. Also da für mich war das nicht so der Renner. 7 Punkte und Empfehlung eigentlich auch nicht.
Ja, von mir gibt es auch 7 Punkte. Auf Letterboxd habe ich 6 vergeben, aber jetzt bin ich doch wieder. Irgendwie ist es schon so richtig geil, dass er das versucht. Aber für mich ist nicht mal das Problem. Also für mich ist das kein perfekter Film bis zu dieser Bücherregalszene, sondern für mich hinkt es schon an vielen anderen Orten. Und allein, weiß ich nicht. Also allein diese Idee, dass du halt dieses super Lo-Fi-Farm-Setting machst und dann diese riesengroße Weltraumabenteuer, finde ich schon nicht so. Super ja, das geil, muss ich sagen. Also ich finde irgendwie, ja, das wollte ich übrigens auch sagen. Ist eigentlich die gleiche Story wie Transformers 4. Halt, so eine Farmer mit, will irgendwie nur seine Kinder ins College bringen und dann kamen die Roboter. angucken auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich ein Erlebnisfilm, also auch ein Kinoerlebnis, das man sich geben kann. Ich habe mich richtig gefiebert noch, wenn man nichts wusste, war es halt super cool, den zu gucken. Aber ja, da klappt trotzdem so viel nicht. Also ja, erstmal 7 von 10. Aber wenn man überlegt, welchen Film man allen anderen Filmen das auch gegeben hat, stinken die auf eine Art natürlich ab, aber waren kohärent erzählt. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die neue amerikanische Serie The Affair. Was ist das denn?
Ja, gute Frage.
Ja, ich fasse die Story mal kurz zusammen. The Affair erzählt die Geschichte, Achtung, schon der erste Twist, die Geschichte der Affäre natürlich, zwischen Noah Soloway, einem Lehrer-Familienvater, und Allison Bailey, einer Kellnerin in einem kleinen Ferienort. Und was die Serie eben ausmacht, ist, dass sie die Story dieser Affäre aus den Blickwinkeln beider Beteiligten erzählt und dass die beiden Versionen, die beiden erzählen, natürlich nicht deckungsgleich aufeinander passen. Man ist also beim Gucken die ganze Zeit mit der Frage konfrontiert, wer von beiden erzählt die Wahrheit, ist vielleicht an beiden Versionen ein bisschen was dran, lügen sie beide, werden Details verschwiegen, etc. Den Anfang macht dann Noahs Version der Ereignisse und Noah ist verheiratet, hat ein sehr gesundes Sexualleben, könnte man sagen. Er hat 4 Kinder, gerade sein erstes Buch geschrieben und dem Zuschauer wird quasi vermittelt, dass er einerseits sehr glücklich ist, aber andererseits an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo er eigentlich alles erreicht hat, was er erreichen will. Noah fährt mit seiner Familie in Sommerurlaub, trifft da zum ersten Mal Allison in dem Restaurant, in dem sie arbeitet. Die ersten Blicke werden ausgetauscht, ein erster Funken springt über. Und später treffen sich die beiden dann ganz zufällig nochmal alleine abends am Strand, rauchen eine Zigarette zusammen, sie gehen zusammen zu ihr nach Hause, sie demonstriert ihm kurz ihre neue Außendusche und da wäre es dann auch fast schon passiert. Aber dann Cut natürlich, die Story geht nochmal von vorne los, nur diesmal eben aus Allisons Perspektive. Und Allison befindet sich auch in einer Beziehung zwar, aber nur ist ihr Alltag nicht annähernd so glücklich wie Noahs, das wird dem Zuschauer hier rübergebracht. Und dann eben derselbe Ablauf, sie sehen sich zum ersten Mal im Restaurant, treffen sich am Strand, gehen zusammen zu ihr nach Hause, etc. Und obwohl das auf dem Papier quasi dieselbe Story ist, vermittelt Allisons Blickwinkel natürlich eine komplett andere Situation der Geschehnisse. Und so beginnt nun dieses Mysterium der Affäre zwischen den beiden. Und mehr muss man eigentlich nicht sagen. Bitteschön.
Ich fand das einen sehr interessanten Ansatz. Und das ist auch eigentlich der Hauptpunkt dieser Serie, eben die Geschichte aus beiden Blickwinkeln zu sehen. Mhm. Allison hat ja ihr Kind verloren. Ja. Und wohnt mit ihrem Freund noch zusammen, der übrigens hier Casey aus Dawson's Creek ist, wer kennt ihn nicht? Und ich fand es stark, in dieser Serie Fringe spielt er auch noch mit von J.J. Abrams, ich fand es stark, dass du quasi bei Noah so das Gefühl kriegst, irgendwie ist er so der super Familienvater und Schriftsteller, kriegt alles noch unter einen Hut, liebt seine Frau noch, dann geht er morgens schwimmen und er sieht schon, die eine, die steht, glaube ich, auf mich. So, ne? Also kriegt er so einen Blick zugeworfen da beim Schwimmen, dann kommt diese Frau draußen nochmal zu ihm und sagt irgendwie so, hi, und dann sieht sie, dass er verheiratet ist, weil er eben den Ehering hat, umhat, und dann sagt er, sorry, I'm married und sowas, und dann sagt sie, ist okay, und dann ist er halt mit seiner Familie unterwegs, und dann kommt diese Kellnerin, die wirft ihm auch schon so die Blicke zu, und er hat so schon das Gefühl, dass er so ein ganz geiler Typ ist, glaube ich so, ne? Und das Coole finde ich halt, bei Allison kommt das halt gar nicht rüber, also bei Noah ist es so, dass er das Gefühl hat, Allison schmeißt sich an ihn ran und will ihn unbedingt und zeigt ihm da diese Außendusche, und bei Allison hast du das Gefühl, dass es eine krass depressive Frau ist, die eben nicht über den Tod dieses Kindes hinwegkommt, ihr Freund kommt es jetzt quasi gerade so, was allein schon ein super cooles Zerwürfnis ist quasi. Das Kind ist gestorben und beide müssen mit dem Leben weitermachen. Und irgendwann halt nach 4 Jahren schafft ihr Freund es halt so langsam wieder einen Alltag hinzukriegen, sie aber nicht. Und sie hasst ihn dafür natürlich auch, findet es aber auch natürlich bewundernswert, dass er das schafft. Und sie hat halt das Gefühl, dass sich Noah richtig krass an sie ranschmeißt und sie eben auch geküsst hat in dieser Situation, was in Noahs Geschichte nicht vorkommt. Ich finde, die Serie sieht gut aus. Ich finde die Charaktere eigentlich ziemlich nachvollziehbar. und mochte das Setting gerne. Ich weiß aber nicht, ob diese langsame Erzählung, eine Folge ist eine Stunde, für mich zieht, mir das weiter anzugucken, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe den Gag schon erkannt und ich weiß nicht, ob ich jetzt sehen muss, wie diese Affäre ist und wie das dann am Ende rauskommt. Es gibt ja noch die Ebene der Zukunft auch, dass beide, glaube ich, in einem Verhör sind bei der Polizei und halt über diese Affäre auch berichten sollen, wo zum Beispiel Allison auch ein Kind hat, also man sieht, das muss weit in der Zukunft spielen. Ich finde es interessant, aber worauf ich halt nicht so Bock habe, ist, dass sie Affäre haben und dann kriegt die Frau das so ein bisschen mit und das ist ein bisschen unangenehm und ich gucken muss.
Wir fallen doch mal ganz von vorne an. Das ist ein absoluter Schwachsinn, diese Serie. Ich habe, also Klischee-Familie fährt in Klischee-Urlaub, Klischee-Protagonist hat Klischee-Probleme und versucht die Sache in guter alter Klischee-Manier zu lösen. Das habe ich mir aufgeschrieben nach der ersten Hälfte der Serie und hatte schon so einen Hals, was das für eine Scheiße ist. Und dann haben sie halt, ja gut, dann wurde offenbart, okay, jetzt gibt's das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive. Was an sich, gebe ich zu, ein ganz nettes Element sein kann, um interessante Situationen hervorzurufen. So, das jeweilige Gedächtnis, dass es da Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt, was auch immer. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon jeden einzelnen Charakter gehasst. Einfach nur, weil die alle so langweilig und scheiße sind, dass ich. Weiß ich nicht. Und dann. Ey, die Leute müssen einfach aufhören, Rollen für Kinder zu schreiben. Niemand will Kinder in der Fernsehserie sehen. Niemand.
Das habe ich so auch noch nicht gehört, aber.
Also ich, nee, warum, aber, was machst du an den Kindern?
Die haben halt vier Kinder, Noah und seine Frau. Und jedes Kind hat genau eine Charaktereigenschaft. Und dann castet man da noch mittelmäßige Kinderschauspieler für. Und die Miserie ist perfekt. Also es ist halt so, ja, das Teenage-Mädchen, was sich für nichts interessiert und irgendwie so ein bisschen rebellisch drauf ist. Der Teenage-Junge, der die anderen Kinder nervt und ein bisschen rebellisch drauf ist. Der kleine Junge, der die Welt nicht so richtig versteht und von den anderen genervt wird. Und das kleine Mädchen, was anscheinend Murmeln frisst und deswegen fast erstickt.
Also jetzt ich stehe da so ein bisschen in der Mitte, muss ich sagen.
Jetzt habe ich meinen Einstiegsgag sogar verpasst, weil ich mich so aufgeregt habe, dass ihr das so gut habt dastehen lassen.
Na?
Ich habe nämlich eigentlich hier stehen, dass ich, obwohl ich die Toten Hosen auf Facebook like, nicht mitgekriegt habe, dass Campino jetzt in einer schlechten amerikanischen Fernsehserie mitspielt.
Oha. Na gut.
Nee, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber eher Richtung, dass ich die Serie nicht besonders gerne mag oder auch gar nicht mag. Also das Erkennungsmerkmal der Serie, die zwei widersprüchlichen Storylines, haben wir schon erzählt, finde ich super interessant, wird aber nicht ausgenutzt, in der ersten Folge zumindest, weil nur die hab ich zumindest gesehen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber eben noch nicht in dieser Folge. Dieser Twist oder dieser Ansatz, der nimmt halt ungefähr 5-6 Minuten dieser Serie ein und dann gibt es halt noch 50 andere Minuten. Und die haben halt größtenteils, finde ich, so ziemlich das Niveau von so einem ARD-Dienstagabend-Melodramen, finde ich. Also ich fand es total plump, weil also natürlich haben alle Menschen Probleme, ist auch in Ordnung, aber diese Probleme werden dir ja total dolle in die Fresse gerieben die ganze Zeit. Und ja, ich sehe ein, dass es um eine Affäre geht, dass es dadurch auch um Sex geht, aber die Leute poppen am Laufen im Bad. Also das geht gar nicht mehr klar, finde ich. Also wirklich Sex nach Sex. Und das zweite Thema, was ich irgendwie verwirrend bzw. total verstörend fand, ist, dass anscheinend tote Kinder die zweite große Thematik dieser Serie sind. Weil schon nach 5 Minuten sieht man schon, wie sich der 12-jährige Sohn von Noah in seinem eigenen Zimmer erhängt hat, bis dann rauskommt, dass das nur ein Spaß war, er das nur vorgetäuscht hat und dachte, das wäre lustig. Und dachte, sein Vater wäre jetzt stolz auf ihn. Das hat für mich so derbe die Stimmung gekillt am Anfang dieser Serie, weil es halt total dramatisch war. Keine 15 Minuten später frisst das kleine Mädchen von Noah eine Murmel und erstickt fast. Ja, und nochmal eine Viertelstunde später erfährt man, dass Allisons Kind gestorben ist und sie da gar nicht mehr drauf klarkommt. Also 3 verschiedene Szenen, in denen diese Thematik behandelt wird, fand ich super, weiß ich nicht, makaber einfach.
Könnte man euch dann damit rumkriegen, dass man sagt, die Leute sind aus Noahs Sicht Klischee beladen und aus Allisons sehen die Leute vielleicht anders aus?
Nö.
Klischee beladen ist für mich gar nicht so das Problem, sondern eher, dass die Serie es nicht schafft, genug Interesse zu wecken. um diese Story weiter zu verfolgen, finde ich. Also die ist halt so filmerisch nicht schlecht gemacht, die Serie. Die sieht gut aus, wie du gesagt hast, das Setting ist in Ordnung. Für mich scheitert es halt am Drehbuch, beziehungsweise an dieser Geschichte der Affäre, weil ich die mega platt finde, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, man müsste da wirklich da vielleicht echt weiter gucken, um zu schauen, was sie noch daraus machen. Vielleicht wird das ja noch alles noch viel krasser. Die nächsten Folgen habe ich auch noch nicht gesehen, kann man sich aber schon angucken. Ja, von mir gibt es da keine Empfehlung für die Serie, aber wenn man so ein bisschen Lust drauf hat, vielleicht an dem, was man gehört hat, dann kann man sich angucken, finde ich. Also ich fand die erste Folge cool, vor allem ich fand cool, dass ich wusste das ja nicht, dass es aus diesen beiden Sichtweisen erzählt wird. Ah, okay. Und deswegen hat mich das relativ umgehauen, als es dann wieder losging. Das fand ich ziemlich cool, aber es zieht natürlich nur einmal und jetzt wisst ihr da draußen, dass ich Spaß, wenn du das erstmal. Trotzdem kann man sich angucken, bin ich mal gespannt. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mir die zweite Folge angucke.
Also von mir gibt es auf keinen Fall eine Empfehlung.
Ja, aber vielleicht, wenn man keine Empfehlung. Aber bitte.
Vielleicht, wenn man eine Stunde Zeit hat und wirklich gar nichts zu tun, kann man sie mal reingucken, weil ich glaube, es gibt da schon eine Zielgruppe für, sich sowas anzugucken, aber ich gehöre auf keinen Fall dazu.
Also wenn die einzige Option ist, eine Murmel zu essen, dann lieber The Affair vielleicht. Ansonsten die Situation vielleicht dann doch einfach was anderes machen.
Ja. Oder wenn es eine sehr leckere Murmel ist, dann auch vielleicht eher die Murmel.
Dann kommen wir zur Abschlussrunde des 29. Pancast. Was hat euch in der letzten Woche, außer den Sachen, die wir heute hier besprochen haben, popkulturell bewegt?
Ich habe mir einen ganz guten Filmemarathon in einen Tag gegeben und vier Filme am Stück reingezogen. Schlecht. Ich werde dafür natürlich bezahlt. Das ist meine Arbeit. unter anderem The Lincoln Lawyer oder auch Der Mandant mit Matthew McConaughey. Nur irgendwie so einen halbseidenden Anwalt gibt, der irgendwie nur, aber dessen Büro ein Lincoln ist, so ein Auto, und keine Ahnung, muss da irgendwie Ryan Philippi aufs Kreuz legen, der aber sein Mandant ist. Das ist so ein bisschen nämlich die Krux bei der Sache.
Ist der Film von M. Night Shyamalan?
Ist es nach einer John Grisham?
Ich komme da immer auch durcheinander. Nee, ist in dem Fall nicht John Grisham, aber bei den meisten Büchern ja auch irgendwie Mandant, die Jury, das Gesetzbuch.
Der Regelmacher.
des Weiteren gab ich mir dann The Ides of March, was ziemlich cool war, mit Ryan Gosling und George Clooney, wo Ryan Gosling da irgendwie so einen Mitarbeiter spielt bei so einer Präsidentschaftskampagne. Und auch ziemlich geil, also würde ich auch weiterempfehlen auf jeden Fall, während Lincoln Lawyer eher sowas ist entspanntes, irgendwie mal Kino für einen Sonntag. Eastern Promises, ganz klare Anschauempfehlung. Viggo Mortensen und Vincent Cassel, wie ich ihn nenne. übertrumpfen sich gegenseitig als russische Mobster. Völlig geiler Film, also überragend. Krass, dass der 2007 rausgekommen ist und der völlig an mir vorbeigeschlittert ist. Also richtig gute Nummer. Und des Weiteren Before Death Knows You're Dead mit Philip Seymour Hoffman und unter anderem und Ethan Hawke.
Darf ich dich da kurz korrigieren, auch wenn es unhöflich ist? Heißt der Before the Devil Knows You're Dead?
Ja, das dachte ich auch.
Oh, ja. Ja, ist wahrscheinlich richtig, ja. Genau. Before the Devil, ist vollkommen richtig, so ist ja auch das Sprichwort, ja.
Genau.
Wo irgendwie zwei Brüder irgendwie den Juwelierladen ihrer Eltern überfallen wollen und Überraschung, es geht nicht alles nach Plan. Und das wird am Ende aber ein wahnsinnig intensiver, im Prinzip, Crime-Drama, das ist ziemlich packend und unangenehm. Philip Seymour Hoffman halt wahnsinnig geil, also in seiner Rolle. Auch dafür eine Empfehlung. Also es war echt so vier Filme am Stück und allesamt super geil.
Die hast du dir hintereinander angeguckt, das sind ja auch alles so Hochkaräter eigentlich, ne?
Ja.
So in die Hochkaräter, geil. Du geiler Sau. Talk doch mit mir, Alter. Du geiler Cinefiler.
Ja, so nennt man mich.
Ja. Ja gut. So. Und jetzt ihr Idioten.
Was soll das denn heißen?
Bist du ein Idiot?
Gar nichts mehr. Was ist los? Ja, mein Highlight der Woche war natürlich die Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko mit der europäischen Raumfahrt nach 10 Jahren. Ich muss zugeben, ich saß in der Uni, hatte auf lautlos den Livestream von dem Kontrollzentrum an und war aufgeregter, als ich es eigentlich zugeben möchte, ob das klappt oder nicht. Hat aber alles geklappt, wir sind jetzt im Weltall.
Ist dann Felix Baumgartner noch runtergesprungen, oder?
Ja, wollte er, aber es ging dann nicht, weil seine Harpunen nicht deployed sind.
Oder war das denn vorher...
Nee, und natürlich die...
Nee, bitte? Hast du das vorher mit Kerbal Space Program eigentlich alles mal durchgerechnet, weil...
Ich nicht, aber es gibt schon Leute, die das jetzt mittlerweile nachgebaut haben. Die komplette 10-Jahre-Mission.
Also, ich habe das gar nicht mitbekommen, genau. Was ist da genau passiert? In kurz ab.
Also vor 10 Jahren wurde das losgeschickt, die wunderbar betitelte Raumfähre Rosetta.
Ja.
Das geht halt darum, zum ersten Mal auf einem Kometen zu landen quasi. Und das ist jetzt dann nach 10 Jahren tatsächlich geglückt. Und jetzt ist halt dieser kleine Lander auf diesem Kometen und macht da jetzt wissenschaftliche Experimente, um so rauszufinden, was genau, beziehungsweise also der Hintergrund ist, dass man so ein bisschen denkt, dass man vielleicht aus diesem Kometen irgendwie aus den Daten rausfinden kann, wo das alles herkommt, also eher so in Urknallrichtung.
Ja, cool macht forschen. Der da, dachte ich. Aber gut, muss ich
fast. Genau, aber das ist halt schon so die fetteste Raumfahrtmission der letzten, seit der Mondlandung eigentlich.
Und ja. Bohrt dann noch Bruce Willis auch ein Loch, oder?
Bruce Willis kommt jetzt dann mit der nächsten Fähre hinterher. Ja. Der muss erst noch ausgebildet werden.
Hoffentlich hat er die amerikanische Flagge reingepackt.
Wir können es nur hoffen,
obwohl es natürlich eine europäische ja. Sonne ist.
Ansonsten natürlich die erste Folge Ditsche mit Sebastian Krumbiegel. Kann ich auch nur empfehlen. Von den sehr Prinzen. Gut. Den gibt's noch, er ist noch dicker geworden.
Ja. Mein Highlight, ich habe es endlich mal geschafft, lange vorgenommen, mit der Serie Six Feet Under anzufangen, eine relativ alte HBO-Serie, die super Kritiken bekommen hat, und ich habe mindestens 5-mal unabhängig voneinander im Internet gehört, dass die Serie das beste Ende aller Serien jemals haben soll. Kann ich noch nicht so sagen, da ich erst 3 Folgen gesehen habe, noch ungefähr 55 vor mir liegen. aber das ist eine HBO-Serie von 2001, ist halt so das mittlerweile, damals wahrscheinlich noch nicht standardmäßige Dysfunctional Family Ding. Also der Vater stirbt und hinterlässt seinen erwachsenen Söhnen sein Bestattungsunternehmen in Kalifornien, das sie dann eben zusammen leiten müssen. Dann gibt es ja eben noch eine Tochter und noch die Mutter. Nebencharaktere. Im Endeffekt ist es halt ein ziemlich cooles Comedy-Drama-Ding, was echt gut funktioniert. Und man kann ihm jetzt auch nicht vorwerfen, auf den Hype-Train aufgesprungen zu sein, weil sie eben ja 13 Jahre alt ist. Ja. Nach 3 Folgen von mir eine klare Empfehlung. Natürlich mit einem jungen Michael C. Hall, aka Dexter, falls von euch jemand diese Serie mal gesehen hat. Und anderen Schauspielern, die spielen nämlich auch noch mit.
Ich habe davon vor Urzeiten tatsächlich mal die erste Staffel gesehen. Und
die ganze erste Staffel?
Ich habe auch die ganze erste gesehen, ja.
Ihr seid ja Leute.
Und fand's eigentlich auch ganz gut. Also ich weiß auch nicht, warum ich dann aufgehört habe.
Was reden wir noch von Dexter?
Nee,
wie gesagt, das ist mein Highlight, damit weiter zu Dr. Schwarz.
Meins ist der zweite Teil von Pen and Paper auf dem YouTube-Kanal Rocket Beans TV. Der YouTube-Kanal ist von den alten oder von den Leuten, die jetzt Game One machen und früher bei Giga Games gesessen haben, kennt ihr bestimmt. Die haben die diese Sendung Game One und da ist aber auch nicht ganz sicher, ob es die nächstes Jahr noch geben wird. Und deswegen versuchen sie sich schon seit einiger Zeit ein neues Standbein aufzubauen. Das ist ein YouTube-Kanal, Rocket Beans TV heißt der. Da machen sie quasi so auch ein bisschen Gaming-Zeug, aber auch viel anderen Quatsch, auf den die Bock haben. Gibt's einmal die Talkrunde Almost Dailies, für mich echt ein super Podcast eigentlich, und Sendung Kino Plus ist eine Kinosendung, Filmsendung, und auch Pen and Paper. Und bei Pen and Paper ist es so, dass die live, das war ein Twitch-Stream, kann man sich aber auch alles noch angucken jetzt, halt ein Pen and Paper Rollenspiel spielen, was Hauke aus der Redaktion selber erfunden hat, Tears heißt es. Es spielt in der postapokalyptischen Zukunft, und das Eddie, Budi, Nils und Simon in der Redaktion, da die Charaktere Stanley Balls, Ex-Navy Seal, Geronimo Röder, Zacharias Bergmann und Schmorf spielen. Und sie in so einer postapokalyptischen Welt unterwegs sind. Das sind halt alle absolute Rollenspiel-Noobs halt. Also nicht gaming-technisch, aber Pen-and-Paper-mäßig. Pen-and-Paper ist ja quasi so, dass du einen Erzähler hast und halt eine Geschichte spielst nach einem Regelwerk, was meines Erachtens sowieso eine der underratedsten Sachen überhaupt ist. Ich finde Pen-and-Paper-Rollenspiel ist so geil. Ich habe es ein paar Mal gezockt und es ist eigentlich schade, dass das nicht so richtig in der, was heißt Massenkultur, aber überhaupt so in der Welt irgendwie angekommen ist, sondern als so krasse Nerd-Sache abgestempelt wird, weil natürlich gibt es das schwarze Auge und sowas und die Leute verkleiden sich in LARP auch als Elfen und rennen durch den Wald und so, aber das ist schon richtig geil und es ist echt lustig, es war 4 Stunden Livestream und die spielen halt quasi so ein Abenteuer und du konntest auch als Zuschauer eben an den Hashtag Spitze Stifte Sachen schreiben, die auch hinten auf so einer Twitter-Wall waren, und die haben damit tatsächlich geschafft, weltweit Nummer 1 bei Trending zu werden. 25.000 Leute im Stream. Und ist hart lustig, weil die sich halt nur ankacken und jeder versucht halt den meisten Loot irgendwie abzugreifen, aber es ist halt sau lustig, halt so Pen and Paper mal so als so ein Format zu sehen. Also kann man sich angucken, geht aber auch ein bisschen an die Substanz, weil die das halt völlige Idioten sind. Aber der Kanal Rocket Beans TV und Pen and Paper 2. Ja, das war's, super. Leute, für diese Woche. Interstellar ist hinter uns. Mal sehen, was da noch kommen mag, was wir die nächsten Wochen machen. Diesmal bin ich Dr. Loco nicht übergangen, ne? Nee, du hast schon gesagt, was du machst. Wenn ihr da draußen Meinung zum Packers habt, dann kommentiert doch den Eintrag und folgt uns doch bitte auf iTunes, abonniert den Podcast und wenn ihr wollt, gebt eine Sternebewertung ab. Das käme uns sehr gelegen. Dann hören wir uns das nächste Mal im 30. Packcast.
Und wir sind Leo.
Bis dann, tschüss.
Ciao. Ciao. No kill ape.
Das kommt noch mit rein. The ground opened its big mouth as giants rose and crushed the clouds to harvest the living to feed on the dead. Consider it done. This is me. I still bear.
Oh, I'm ready.
Krieg ich einen Tax-Refund von 775 kanadischen Dollar. Ich muss nur darauf klicken. um das einzufordern. Ja,
Glück muss, ich habe auch vorhin eine authentische Mail von der Sparkasse bekommen.
Glück muss man haben.
Ja. Das ist schon dieses neue Aktiensystem, was auch von RTL und Focus bekannt ist, Alter. Das ist richtig
cool. Ja, nur weil ich es bei dir gesehen
habe. Am Ende hast du 500.000 oder so. Steht da.
Ja, geil. Ja. Doof ist, wer nicht mitmacht, ne? Das sag ich immer.
Ja, man kann es ja wenigstens mal versuchen.
Ne? Nee, man muss auch ein bisschen Geduld auch, muss man haben. Und man sagt ja auch, Geld musst du ausgeben, um es zu machen dann am Ende, ne?
Das Glück liegt auf der Straße, ne?
Ich habe von der Adresse Sparkasse Bank eine E-Mail bekommen mit dem Betreff Sparkasse Alarm mit 2 Ausrufezeichen. Sehr geehrter Kunde, Sparkasse Bank verbringt viel Aufmerksamkeit. Zeit und Pflege mit, mit der Sicherheit all unserer Bankkonten unsere Kunden, um diese noch sicherer zu machen. Daher bitten wir Sie bitte, beachten Sie folgende Hinweise mit Doppel-L. Letztes Jahr hat die Sparkasse Bank mit vielen anderen deutschen Banken der Internetbetrug sehr stark betroffen. Deshalb sind wir in den letzten Monaten ein großes Projekt zur Bekämpfung angegangen. Und das ist so ein Link, ne? Um das Update zu machen, klicken Sie bitte nur den folgenden Link an.
Hast du es mal gemacht?
Ja.
Ich glaube, es ist Spam.
Bist du dumm. Nee, ich hätte das bei mir auch erst nicht geglaubt, aber dann stand noch in der Mail, dass es kein Scam ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann nicht. Also dann ist es ernst.
Ja, aber das unterscheidet ja die authentischen von den Fake-Dingern. Genau, also die, genau. Weil die Fälschen würden das nicht einschreiben.
Man darf ja auch nicht lügen, ne? Im Internet.
Ja. Nö, das ist ja auch Bankgeheimnis. Also, warte mal, Moment. Jetzt.